Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Heute hören Sie eine weitere Folge der Reihe Lesungen. Und zwar handelt es sich um die vierte Folge der Serie Dharma, die göttliche Ordnung von Bhagavan Sri Satya Sai Baba in der Übersetzung aus dem Telugu ins Englische von Professor Kasturi. Wir legen diese Sendung in Liebe und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen. In der Bhagavad Gita heißt es: Diejenigen, die im spirituellen Bereich aktiv sind, in welchem Lebensstadium sie sich auch befinden mögen, welcher Klasse sie auch angehören mögen, werden den Herrn erreichen. In der heutigen Lesung hören wir die Fortsetzung des Kapitels 7, das Gayatri-Mantra, aus der vorherigen Folge. Die weiteren Kapitel sind Kapitel 8, Entwicklungsstufen des Menschen. Hier erläutert Bhagavan, wie der Mensch auch in der Familie Befreiung erlangen kann. Und Kapitel 9, das Ziel ist erreichbar. In diesem Kapitel zeigt Bhagavan auf, dass auch Frauen Brahma-Vidya, das Wissen von Brahman, erreichen können. Lauschen wir nun dieser Lesung.
Kapitel 7 Das Gayatri-Mantra. Der Mensch, der sein Leben lang darauf achtet, dreimal täglich zu beten, befindet sich tatsächlich auf der höchsten Stufe. Er ist immer glorreich, er erreicht alles, was er sich wünscht. Vor allem jedoch ist er befreit, während er noch lebt. Er ist ein zu Lebzeiten Erlöster. Jivan Mukta. Er muss dafür Sorge tragen, dass die Gebete nicht zu einem leeren Ritual werden, zu einem der vielen, die beachtet werden müssen. Sie müssen im Gewahrsein ihrer Wichtigkeit verrichtet werden, wobei man über die tiefere Bedeutung nachsinnt. Der Sinn des Gayatri-Mantras muss klar erfasst werden. Es ist notwendig, die Identität zwischen dem darin erwähnten strahlenden Wesen, der Verkörperung des Selbst, Atmasvarupa, und sich selbst zu spüren. Nur diejenigen, die die Bedeutung des Gayatri-Mantras nicht kennen, werden es vernachlässigen. Manu legte genau darauf besonderen Nachdruck. Er hat erklärt, dass das Gayatri-Mantra der wahrhafte Lebensatem des Brahmanen ist. Es ist aber nicht nur seine Behauptung, es ist die Wahrheit. Was könnte den Menschen spirituell mehr erheben als die Meditation über den Glanz, der den Intellekt des Menschen erleuchtet und nährt? Was ist lebensnotwendiger und fruchtbarer als das Gebet, das darum bittet, den Geist von seinen Neigungen zu befreien, die ihn zur Sünde verleiten? Für den Menschen gibt es keine bessere Rüstung als die Entwicklung von Tugenden. Manu stellte fest, dass der Brahmane seinen Status so lange nicht verliert, wie er am Gayatri-Mantra festhält und von seiner Bedeutung inspiriert wird. Er sagt, wenn er zu schwach ist, dem Studium der Veden nachzugehen, muss er wenigstens das Gayatri-Mantra rezitieren und an ihm festhalten, bis zum äußersten Ende. Auch die Gesetzbücher Smriti sagen, dass es keinen größeren Schatz als das Gayatri-Mantra gibt. Seelenkraft kann alle Aufgaben der Welt vollbringen. Und da das Gayatri-Mantra die innere Stärke verleiht, diese Kraft zu entwickeln, muss man sich ihm zum richtigen Zeitpunkt ohne Versäumnis sorgfältig widmen. Für das Wachstum und die Entwicklung des Körpers ist reine Nahrung äußerst notwendig, nicht wahr? So muss auch der Glanz der Sonne angezogen werden, um den inneren Glanz des Menschen in der Form der schöpferischen Vorstellungskraft wieder zu stärken. Wenn die Seelenkräfte zunehmen, werden auch die Sinne aktiviert und in fruchtbare Bahnen gelenkt. Wenn sie abnehmen, versagen sowohl die Sinne als auch du selbst. Wenn also die Sonnenenergie zu genau diesem Zeitpunkt angezogen wird, gleicht das den Samen, die zur rechten Zeit gesät werden. Die Ernte ist gesichert. Kann Dunkelheit verbergen und verwirren, wenn die Sonne aufgegangen ist und die Erde in Glanz getaucht hat? Kann Kann Kummer vorherrschen, wenn wir von diesem Glanz erfüllt sind? Wie können wir ohne Stärke sein, wenn die Stärke aus dem Urquell Brahmans selbst stammt? Die Technik dieses Prozesses ist von den Alten zum Wohl aller Aspiranten festgelegt worden. Lernt und praktiziert sie. Durch eure eigene Erfahrung werdet ihr in der Lage sein, die Wahrheit dieses Pfades zu bezeugen. Welchem Zweck dient das Sakrament der Einweihung, Upanayana? In welches Mantra werdet ihr an diesem Tag eingeweiht? Warum wird dann nur dieses Mantra gelehrt? Warum wird anderen mystischen Formeln nicht die gleiche herausragende Bedeutung beigemessen? Reflektiert über diese Fragen, und dann werdet ihr herausfinden, dass das Gayatri-Mantra die Königin der Mantras ist. Ihr werdet außerdem feststellen, dass die Rituale mit einer neuen Bedeutung erstrahlen, dass die Rituale und Einschränkungen einen tieferen Sinn haben. Die Taten und Aktivitäten der Alten werden euch als lohnend erscheinen. Wenn ihr nicht versucht, die Bedeutung zu erkennen, werdet ihr sie nach Lust und Laune interpretieren und euch auf List und Tücke einlassen, um den Verpflichtungen des Lebens zu entkommen. Ihr werdet zur Beute von Ungerechtigkeit und Unredlichkeit. Was ist nun die wirkliche Bedeutung des Wortes Gayatri? Versucht heutzutage irgendjemand das zu wissen? Das Wort wird zur Bezeichnung einer Göttin oder einer Formel benutzt. Gayatri ist das, was die Gayas oder die Lebenshauche oder die Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeit Indriya beschützt, mit dem Wort beginnend. Außerdem heißt es, das, was diejenigen rettet, die es besingen, es verehren, es wiederholen oder darüber meditieren, wird Gayatri genannt. Es ist dieses heilige Mantra, das einen königlichen Weisen, Raja-Rishi, wie Vishwamitra, in einen vollständig im Brahman versunkenen Weisen, Brahma-Rishi, verwandelte. Mutter Veda, Veda Mata, wird all jene, die sie verehren, mit Segen überschütten. Diese Göttin wird mit glorreichen Worten in den Brahmanas und in den Dharma-Sutras beschrieben. Wenn ihr diese voll und ganz versteht, könnt ihr sie verwirklichen, ohne Hilfe. Der von solch tiefen Geheimnissen erfüllte Dharma wird heutzutage rational erklärt und willkürlich auf unterschiedliche, armselige Weise interpretiert. Das ist der Grund, warum Dharma dem Verfall anheimfiel. Es ist also unumgänglich, den ewigen Sanatana Dharma und die Interpretationsprinzipien, die der Wahrheit des Atman, der Basis von Dharma, zu eigen sind, wiederzubeleben. Ansonsten wird die Bedeutung bis zur Unkenntlichkeit verändert und die Launen Einzelner werden vorherrschen. Jede Handlung wird dann als Dharma ausgegeben, egal welcher Natur sie ist.
Ekam evadvitiyam soham soham satchidanandam soham soham satyam shivam sundaram soham soham shantam shivam advaitam soham soham om soham soham. Ooh. soham satyam shivam sundaram soham soham shantam shivam advaitam soham soham om soham soham om soham soham satyam shivam sundaram soham soham shantam.
Kapitel 8 Entwicklungsstufen des Menschen.
Soham soham.
Es gibt 4 Entwicklungsstufen, die das Leben des Menschen regulieren. Spirituelle Schülerschaft, Leben in der Familie, Rückzug vom weltlichen Leben und völlige Loslösung von der Welt. Sie alle basieren auf dem Stadium des Familienlebens. Das ist das Hauptstadium, weil die Familie die anderen 3 fördert. Die Familie ist das Wichtigste von allen. Wie alle Lebewesen für ihre Existenz auf Luft angewiesen sind, so sind die anderen 3 Lebensstadien auf die Familie angewiesen. Die Familie ernährt und kleidet nicht nur die anderen, sondern sie stellt auch Einrichtungen für das Studium der Veden zur Verfügung. Manu hat in seinen Schriften über den Dharma diesen Punkt sehr klar betont. Er hat erklärt, dass auch in der Familie Befreiung erreichbar ist. Man muss lediglich strikt dem Dharma folgen, der für dieses Lebensstadium vorgeschrieben ist. Es gibt keinen Zweifel, dass jeder, zu welchem Stadium er auch gehören mag, der an dem zu diesem Stadium gehörenden Dharma festhält, Befreiung erreichen wird. Im Gesetzbuch des Manu, Manusmriti, in der Narada Parivrachak Upanishad und anderen solchen Texten wird erwähnt, dass in manchen Fällen das Familienmitglied, das am Dharma festhält, als der höchste Typ Mensch geschätzt wird, während in einigen anderen Texten festgelegt ist, dass nur Weise, die allem entsagt haben, Verehrung verdienen. Deshalb mögen sich Zweifel erheben, ob man das Lebensstadium in der Familie, das die Basis und Stütze von allen ist, wählen soll, oder ob man in das allgemein verehrte Stadium der Entsagung von allem Weltlichen eintreten soll, in den Pfad der Ablösung. Es gibt eine innige Beziehung zwischen dem verehrungswürdigen Familienmitglied und dem heiligen Gottverwirklichten. Welchem Stadium du auch immer angehörst, du machst nichts falsch. Alle 4 Stadien führen dich zur Befreiung, wenn du strikt dem dafür festgelegten Dharma folgst und dich beständig deinem Aufstieg widmest. Jedes Stadium ist auf der speziellen Stufe wichtig. Die Lebensführung des Einzelnen, seine Praxis, das ist der ausschlaggebende Test. Wenn jemand tugendhaftes Verhalten zeigt, dann ist jedes Stadium heilig. Jedes Lebensstadium empfehlenswert. Das ist das Urteil der Heiligen Schriften. Diejenigen, die mit der Kenntnis des Selbst als ihrer grundlegenden Wahrheit ausgestattet sind, werden den Ozean von Geburt und Tod überqueren und zweifellos Befreiung erlangen. Auf der anderen Seite werden diejenigen, die die für sie vorgeschriebenen Gelübde und Riten nicht kennen, und ebenso diejenigen, die die Veden, die Upanishaden und die Gita nicht studiert haben, sondern sich mit rein äußerer Reinheit und Show zufrieden geben, mit Sicherheit Kummer erleiden. Die für die tägliche Beachtung vorgeschriebenen Gelübde und Riten sind sehr wichtig unter den Disziplinen. Sie sind die höchste Disziplin, Tapas, der höchste Dharma. Habt ihr bemerkt, was die Gita, die Quintessenz aller Upanishaden, über diesen Punkt zu sagen hat? Diejenigen, die ständig im spirituellen Bereich aktiv sind, in welchem Lebensstadium sie sich auch befinden mögen, welcher Klasse sie auch angehören mögen, werden den Herrn erreichen. Das ist auch das, was Manu sagt. Sie sind mit dem höchsten Wissen ausgestattet. Der Mensch, der frei von allem Verlangen ist, der nicht die geringste Neigung verspürt, die sinnliche Welt zu besitzen oder zu genießen, der keine Spur von Egoismus oder Besitzgier hat, der sich ständig in der Glückseligkeit des Brahman-Bewusstseins befindet, der völlig ohne Kummer ist, der ist in der höchsten Freude und im höchsten Frieden verankert. Sogar in seinen letzten Augenblicken kann ein Mensch, der im Wissen um seine grundlegende Natur, die Brahman ist, verankert ist, zweifellos erfolgreich in das eintauchen. Der Zustand unbeirrbarer Gelassenheit ist für solche Menschen ganz natürlich. Das beständige Gefühl, ich bin Brahman, ist das Allheilmittel für alle Krankheiten des Menschen. Befreiung entsteht durch diese Vorstellung, Brahman zu sein. Aham Brahmasmi. Das ist die wirkliche Pflicht des Menschen, dieses Gefühl zu entwickeln und in diese Erfahrung einzutreten. Der Ignorant, der vom unbewussten Prinzip bewegt wird, glaubt, dass der Körper er selbst ist. Der Gelehrte, der ein wenig Vernunft begabt und der Nachforschung fähig ist, spürt, dass die Einzelseele, Jivin, im Körper ich ist. Aber jene weisen Menschen, die das Nicht-Selbst an Atma als vom Selbst-Atman getrennt sehen können, wissen, dass die Wahrheit, ich bin Brahman, Aham Brahmasmi, ist und sie weichen nicht von dieser Überzeugung ab. Kasten wie die Brahmanen, Farben wie weiß und schwarz, Lebensstadien wie Schülerschaft und so weiter, das sind physische Bedingungen. Das sind keine Merkmale des Atman. Sie sind von Zeit und Ort bedingt. Sie gehören zu dieser Welt der Gebundenheit und werden von Gründen beherrscht, die in Zusammenhang mit dieser Welt stehen. Sie sind vom göttlichen Willen für das ordnungsgemäße Funktionieren der Welt eingesetzt worden. Sie müssen von jedem, der an weltliche Begrenzungen gebunden ist, beachtet werden. Für diejenigen, die von diesen Begrenzungen und Ausdehnungen nicht berührt sind, das heißt, die sich jenseits von weltlichen Fesseln befinden, sind sie unwichtig. Das ist der Grund, weshalb die Menschen, die ständig im Brahman-Bewusstsein verankert sind, diejenigen, die die grundlegende Realität erfasst haben, sie nicht so sehr beachten. Sie sind nicht an Kasten gebunden. Sie sehen alles als die grundlegende Realität. Wie sollen sie dann dem, was Kaste genannt wird, Aufmerksamkeit schenken? Aber bis dieser Zustand erreicht ist, müsst ihr die Richtlinien der Kasten und Lebensstadien ohne Ausnahme befolgen. Das ist der Dharma für den Körperbewussten, Deha. Der Deha-Dharma. die Maharishis, die den Dharma des Selbst, Atma Dharma, erfasst haben, verkündeten, dass Sein, Bewusstsein und Seligkeit, Satchit Ananda, die grundlegenden Charakteristika des Selbst sind. Deshalb kann man sagen, dass jene großen Weisen Brahman erreicht hatten, der Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit, Satchit Ananda ist. Für die Befreiung ist die klare Schau ausreichend, um den Atman zu sehen. Das ist das Ausschlaggebende, nicht Kaste oder Hautfarbe. Wie bekommt man diese klare Schau? Die Antwort ist, durch das Praktizieren von Dharma, des Dharma, der von Kaste und Lebensstufe bedingt ist. Dharma ermöglicht die Erkenntnis des Atman, ohne dass irgendein Schleier oder Nebel ihn der Sicht entzieht. Das Praktizieren des Dharma verleiht die Erfahrungen. Durch diese Erfahrungen wird die Wahrheit verankert. Die Wahrheit offenbart klar und die Schau garantiert Befreiung. Menschen, die von den inneren Behinderungen, die den Atma verbergen, frei sind, können zu jeder Kaste gehören oder jedem Lebensstadium angehören. Das spielt keine Rolle. Sie werden Befreiung erlangen. Dieser klare Geist, der nur das Gute sieht, ist es, was die Heiligen Schriften preisen, wenn sie von Erlösung sprechen. Diejenigen, die gebunden sind und hassen, können dem Leid nicht entkommen, selbst wenn sie in der Wildnis weilen. Diejenigen, die die Sinne erobert haben, können ihre spirituellen Übungen praktizieren, selbst wenn sie Familie haben. Wenn sie mit Handlungen beschäftigt sind, die nicht schädlich oder verboten sind, haben sie ein Recht darauf, Weise, Gnanin genannt zu werden. Das Heim ist die Einsiedelei, Tapovana, um Nichtbindung zu erreichen. Befreiung kann nicht durch Nachkommenschaft oder durch Wohltätigkeit oder durch Reichtum oder durch Opferriten oder Yoga gewonnen werden. Was für Befreiung erforderlich ist, ist die Reinigung des Selbst. Für die Entscheidung, was richtiges Handeln und was falsch ist, sind die Heiligen Schriften die einzige Autorität. Um welche Lebensstufe es sich auch handelt, in welchem Entwicklungsstadium jemand lebt. Wenn der Mensch die Erkenntnis des Brahman zum Ziel hat und wenn er sein wahres Wesen, Svasvarupa, zu erkennen sucht, das heißt seine eigene wirkliche Wirklichkeit, wird er mit Erfolg den Schleier der Ignoranz beseitigen und sich selbst als Brahman erkennen. Die auf seinen Atman gerichtete Aufmerksamkeit. Das ist das Mittel zur Befreiung. Mit dem Verständnis dieser Lektion, die die Veden lehren, mit dem Praktizieren der Lebensprinzipien, die für die spezielle Lebensstufe festgelegt sind, kann jedermann, was immer seine Kaste ist, die höchste Stufe erreichen. Wenn der Wille und die Stärke vorhanden sind, strikt an Dharma festzuhalten, wenn es keine Schwierigkeiten gibt, Weisheit zu erwerben, kann man, ohne in das Lebensstadium der Loslösung von der Welt einzutreten, in der Familie bleiben und dennoch Befreiung erlangen. Racharishis wie Jana Kachakravati, Ashwapati und Dilipa erreichten das Ziel, während sie in der Familie blieben. In diesem Stadium kämpften sie und beseitigten erfolgreich alle Hindernisse, die sie daran hinderten, die Gnade des Herrn zu erlangen. Sie hatten die Gottheit, die sie erreichen wollten, zum Ziel. Deshalb zweifelt nicht daran, das Leben in der Familie ist kein Hindernis. Vom Verlangen bewegt, den Ozean von Geburt und Tod Samsara zu überqueren, müssen sowohl Ehemann als auch Ehefrau in geistiger Harmonie leben. Der Entschluss, das Ziel zu erreichen, muss bei beiden gleich stark und stetig sein. Andernfalls ist die Loslösung von der Welt der Ausweg. Wie ihr seht, ist selbst die Mittagssonne mit ihrem Gefährten, dem Schatten, verbunden. Der 16-teilige Mond ist eng mit kühlen Lichtstrahlen verbunden, die wie Nektar sind. Die Herrin des Hauses muss intelligent, geduldig, ruhig, gütig sein und alle Tugenden besitzen. Dann wird das Heim strahlen und auch im spirituellen Bereich ein Haus des Sieges sein. Es gibt keine Regel, dass ein Mensch dann, wenn er zu Hause mit Schwierigkeiten im spirituellen Bereich konfrontiert wird, zur Loslösung von der Welt Zuflucht nehmen sollte. Wenn ein Ehemann ohne die völlige Zustimmung der Frau so handelt, kann das niemals Früchte tragen. Das Beste, was er tun kann, ist, das Haus mit der Frau zu verlassen und sich als Einsiedler zurückzuziehen und am Dharma dieses neuen Stadiums festzuhalten. Wenn Kinder da sind, die Aufmerksamkeit und Fürsorge brauchen, wird in diesem Stadium der Rückzug selbst von den Heiligen Schriften nicht befürwortet. Man muss die Kinder von seiner Fürsorge unabhängig machen und sie dann sich selbst überlassen. Die Schriften fordern deshalb, dass ein Mensch bis zum Alter von 48 Jahren in der Familie bleiben muss, ob es angenehm oder unangenehm ist. Man muss in ihr bleiben und darum kämpfen, den eigenen Dharma ohne Behinderung zu leben. Wenn Behinderungen auftreten, weiht auch sie dem Herrn. Nehmt sie ruhig als sein Spiel und seinen Plan an. Das ist der Weg, der Disziplin in der Familie zu folgen, der Pfad für beide, für Mann und Frau.
Napunyam napapam na saukyo na dukham na mantro na tirto na veda na yagnam Naham bojanam naiva bojyo na bhokto sadananda rupam advaitam Sivoham, Sivoham. Na punyam, na papam, na sukham, na dukham. Na mantro, na tirto, na veda, na yagnam, na ham, bojanam. Naiva bojyo na bhokto sadananda rupam advaitam sivoham sivoham
Kapitel 9 Das Ziel ist erreichbar.
Advaitam Sivoham Sivoham
Sivoham. Hochstehende und Niedrigstehende, Reiche und Arme, männliche und weibliche Wesen, alle sind von Krankheit betroffen. Und alle haben das Recht, die Arznei zu suchen, die die Krankheit heilt. So sind auch alle Menschen von der Krankheit von Geburt und Tod betroffen. Und sie alle haben das Recht auf die Arznei mit Namen Wissen um Brahman, Brahmavidya, das Heilung bewirkt. Das ist das Erbe aller, entsprechend der Stufe, die jeder erreicht hat, dem erlangten Entwicklungsgrad in spiritueller Disziplin und dem Maß, in dem das Mittel assimiliert wurde, wird jeder Mensch an Gesundheit zunehmen, das heißt an Frieden und Gelassenheit. Aber hier muss eine Sache besonders erwähnt werden. Abgesehen von der Arznei müssen auch die Richtlinien in Bezug auf die Lebensweise strikt befolgt werden. Die Arznei, Brahman-Bewusstsein, muss sowohl durch die geeignete Form der Lebensführung, Dharma, ergänzt und verstärkt werden, als auch durch die Entwicklung von Hingabe, Bhakti, Weisheit, Gnana und Losgelöstheit, Vairagya. Ernährungs- und andere Beschränkungen sind wesentliche Bestandteile bei der Behandlung von Krankheit. So ist auch die reine Einweihung in die Erkenntnis des Brahman, Brahmagnana, nicht ausreichend. Ohne Gleichmut, Sama, Meisterung von Geist und Sinnen, Dharma und die anderen moralischen und spirituellen Vorzüge kann keiner, sei er Herrscher oder Sklave, hoch oder niedrig geboren, das Ziel erreichen. Obwohl jeder ein Recht auf das Erbe des Wissens um Brahman hat, können nur diejenigen, die sich selbst mit den Qualifikationen ausrüsten, es empfangen. Man muss stark genug sein, um sich der Behandlung zu unterziehen und die Medizin zu verdauen und zu assimilieren, nicht wahr? Wenn diese Stärke nicht vorhanden ist, wird selbst der große Arzt nicht bescheinigen, dass der Patient die Medizin nehmen darf. Einige Ärzte, die die Not der Patienten sehen, geben Arzneimittel frei an diejenigen aus, die ihrer dringend bedürfen, wenn sie feststellen, dass diese zu arm sind, um sie sich leisten zu können. Was ist dann mit dem Herrn, dem größten Arzt, dem Ursprung und der Quelle von Barmherzigkeit und Gnade? Er zieht die Fähigkeit und den Bedarf in Betracht und er sorgt dafür, dass die Arznei zur Verfügung steht. Nun, es gibt da ein Problem. Haben Frauen ein Recht, das Wissen von Brahman, Brahmavidya, zu suchen? Diese Frage ist bereits beantwortet. Wenn Frauen dieses Wissen nicht verdienten, wieso lehrte dann Vishnamurti Bhudevi das Geheimnis der Gita? Wieso lehrte Parameshvara Parvati die Guru-Gita? Dara Uvaka, Parvati Uvaka. Solche Feststellungen offenbaren, dass Dara und Parvati an den Gesprächsrunden teilnahmen und Fragen stellten, um die Standpunkte zu klären. Ishvara lehrte Parvati die heiligen Schriften über Yoga und die über Mantren. Yoga-Shastra, Mantra-Shastra. Deshalb muss das richtig sein, autorisiert durch die heiligen Schriften. Nicht wahr? In der Brihadaranyaka Upanishad wird erwähnt, dass Yajnavalkya Maitreyi das Wissen von Brahman, Brahmavidya, lehrte. Die Veden bestehen aus zwei Teilen. Dem Pfad des Handelns, Karma Kanda, für den Ungebildeten und dem Pfad der Weisheit, Gnana Kanda, für den Menschen mit Einsicht. Selbst wenn wir die Heiligen Schriften allein betrachten, bestehen auch diese aus zwei Abschnitten, den Worten der Gelehrten und den Worten der Weisen, die aus ihrer Erfahrung der Erkenntnis des Atman stammen. Die Worte derjenigen, die als Ergebnis ihrer Erkenntnis der Identität von Brahman und Atman jegliche Vorstellung, der Handelnde zu sein, aufgegeben haben, die Worte derjenigen, die wissen und spüren, dass der gleiche Atman der Vielfalt des Lebens innewohnt, die jegliche Unterscheidung von Mein und Dein verloren haben, die das Wohlergehen der ganzen belebten und unbelebten Schöpfung suchen, die Worte solcher Kenner des Atman allein sind echt und wertvoll. In der Brihadaranyaka Upanishad werden strahlende, weibliche Weise wie Gargi und Maitreyi erwähnt. Und im Mahabharata finden wir die Namen von Sulabha und Yogini. Frauen sollten durch deren moralische Aufrichtigkeit und Beständigkeit inspiriert werden und dann diesen Weg beschreiten. Nur dann erhebt sich die Frage des Erreichens dieser Höhe. Chudala, Madalasa und andere solche Frauen erreichten die Erkenntnis des Brahman, während sie sich im Ehestand befanden. Frauen können durch spirituelle Übung, Sadhana, den unerschütterlichen, unerreichten, glückverheißenden Brahman erreichen. Das wird in einem Werk Valmikis, Yoga Vasishta und auch in den Schriften über das göttliche Wirken auf Erden, Purana, klargemacht. Nur diejenigen werden daran zweifeln, die die heiligen Schriften nicht richtig studiert haben. Neulinge, Familienmitglieder, Einsiedler, allesamt Frauen, haben aufgrund ihres reinen Herzens und ihrer heiligen Lebensweise das Ziel erreicht. Alle Frauen sollten ebenfalls danach streben, diese beiden zu erreichen. Der spirituelle Führer ist 10-mal mehr wert als der Lehrer der Künste und Wissenschaften. Der Vater ist 10-mal mehr wert als der spirituelle Führer. Die Mutter ist 1000-mal mehr wert als der Vater. Das ist die Erklärung Manus in seinem Gesetzbuch. Dieses Gesetzbuch ist der verbindliche Text für alle heiligen Schriften zum Thema höhere Lebensführung. Er ist die Grundlage. Seht, welch große Ehre er der Mutter erweist. Lakshmi, die Schirmherrin des Reichtums, ist eine weibliche Gottheit. Wenn Briefe an Frauen adressiert werden, ist es üblich mit an, die Lakshmi in jeder Weise gleicht, zu beginnen. Frauen haben ein Recht auf universellen Respekt. Verursachende Erscheinungen der Gottheit wie Rama und Krishna, religiöse Lehrer wie Shankara, Ramanuja und Madhva, Träger von Weisheit wie Buddha, Jesus Christus und Mohammed, sind sie nicht alle von Frauen geboren worden? Ihre Mütter waren Verkörperungen heiliger Herrlichkeit und sie gaben der Welt Söhne, die diese transformierten. Frauen, die in ihre Fußstapfen treten und ein reines, heiliges Leben führen, dürfen das Recht auf Erkenntnis des Brahman beanspruchen und niemand darf es ihnen verwehren. In der Tat ist der Atman bar jeglicher Unterschiede wie zwischen Mann und Frau. Er ist ewig reines Bewusstsein und selbst leuchtend. Frauen können nur dann den Status jener heiligen Frauen erreichen, wenn sie der Natur des Atman gewahr werden. Die Schutzherrinnen des Wissens Saraswati, des Reichtums Lakshmi und der Weisheit Parvati sind alle Frauen. Deshalb ist es unglaublich, dass Frauen kein Recht auf spirituelle Disziplin haben sollten, die zum Verschmelzen mit Brahman führt und zur schließlichen Befreiung von Bindung. Ein schlafender Löwe ist seiner Natur nicht gewahr. So ist auch der Mensch, der in den Fängen der Täuschung Maya schläft, nicht gewahr, dass er der glanzvolle Atman ist. In diesem Zustand der Ignoranz arbeitet er mehr an seinen Vorurteilen und erdrückt seinen Vorlieben den Stempel der heiligen Schriften auf. Die Schriften erklären so etwas zu keiner Zeit. Die heiligen Schriften, Shastra, sind das Auge für den Menschen. Es ist das Auge, das führt und erleuchtet und leitet. Folge seinen Anweisungen. Das ist die ganze Pflicht des Menschen. Das ist die große Aufgabe, der sich die Welt heute gegenüber sieht. Wenn die heiligen Schriften völlig verstanden sind, wird sich kein Zweifel erheben, wird keine Diskussion nötig sein. Es ist nicht richtig, auszuwählen und den Schriften Dinge zuzuschreiben, die euch angenehm sind. Noch solltet ihr euch gegen die Gebote der Schriften stellen. Es ist sogar Sünde, sie in Frage zu stellen und leichtfertig über ihre Gebote zu sprechen. Die Welt ist hauptsächlich deshalb in diesem traurigen Zustand, weil das Praktizieren der heiligen Schriften vernachlässigt wurde. Das ist die Tragödie, der moralische Fall. Anwärter auf Befreiung, Moksha, müssen zuerst die Regeln und Richtlinien einhalten, die in den heiligen Schriften zur Erhebung des Charakters und zur Heiligung der Gefühle vorgeschrieben werden. Ohne diesen befreienden Teil der Erkenntnis von Brahman ist reine Gelehrsamkeit, die durch das mühevolle Studium der Schriften erlangt wurde, nur eine ermüdende Last. Solche Gelehrte sind wie Löffel, die in Süßigkeiten und Köstlichkeiten gewendet werden, aber nichts davon kosten. Die Mundaka Upanishad hat Gelehrte, die die Essenz der Schriften nicht assimiliert haben, aber andere trotz ihrer eigenen Ignoranz führen, mit Blinden verglichen, die Blinde führen, mit dem Ergebnis, dass sowohl der Führer als auch der Geführte in den Brunnen fallen. Selbst ohne Kenntnis der heiligen Schriften kannst du dann, wenn du Weisheit durch Erfahrung und Übung gewonnen hast, das Ziel durch dieses Mittel erreichen und auch andere dem Pfad entlang führen, mit dem du vertraut geworden bist. Die Törichten halten die heiligen Schriften nicht für notwendig. Ebenso hat der Heilige, der immer und unter allen Umständen in Brahman und in der Süße dieser Herrlichkeit versunken ist, keinen Bedarf an heiligen Schriften. Natürlich kann das strikte Festhalten an der Wahrheit und die Praxis von Dharma große Härten mit sich bringen. Aber mit Blick auf die Glückseligkeit, die dich am Ende erwartet, musst du es mit all dem aufnehmen und es froh ertragen. Nur die Intelligenten können sich durch Kenntnis der Wahrheit retten. Der Rest wird gebunden bleiben. Die Zeitalter, Yuga, werden auf der Grundlage der vorherrschenden mentalen Rolle klassifiziert. Man sagt, dass Dharma im goldenen Zeitalter, Krita Yuga, auf 4 Beinen umherlief, glücklich und sicher. Im silbernen Zeitalter, Treta Yuga, hatte Dharma nur 3 Beine. Während es im bronzenen Zeitalter, Dwapara Yuga, auf nur 2 Beinen umherwanken musste. Im gegenwärtigen eisernen Zeitalter, Kali Yuga, hat Dharma, dieser Klassifikation entsprechend, nur ein Bein. Die vier Beine sind Wahrheit, Mitgefühl, Buße und Güte. Satya, Daya, Tapas, Dana. Wenn jemand alle vier besitzt, kann man von ihm sagen, dass er sich im goldenen Zeitalter befindet, um welches Zeitalter auch immer es sich nach dem Kalender handeln mag. Wenn Wahrheit, Satya, im Menschen nicht fest verankert ist, er aber die anderen drei Eigenschaften besitzt, befindet er sich im silbernen Zeitalter. Wenn Wahrheit und Mitgefühl fehlen, dafür jedoch Buße und Güte vorhanden sind, kann man von Menschen dieser Kategorie sagen, dass sie sich im bronzenen Zeitalter befinden. Wenn indessen von den vier nur Güte übrig bleibt, ist das so, als ob Dharma auf einem Bein stünde und der Mensch, der an Güte festhält, befindet sich, obwohl alles andere verschwunden ist, im eisernen Zeitalter, selbst wenn er nach dem Kalender im goldenen lebt. Die Zeitalter verändern sich nur mit der Veränderung im Dharma, nicht durch den reinen Lauf der Zeit. Der niederträchtige Hiranyakashipu und der reine Prahlada lebten im selben chronologischen Zeitalter. Dasselbe Zeitalter sah Dharmaraja, die Personifizierung der Rechtschaffenheit und des Friedens, ebenso wie den Erzschurken Duryodhana. So bestimmt also Dharma, um welches Zeitalter es sich handelt. Man kann sich immer im goldenen Zeitalter Krita Yuga befinden, wenn man alle vier Qualitäten des Dharma besitzt. Es ist das Verhalten des Menschen, das den Lauf der Geschichte zum Guten oder Schlechten wendet und das goldene Zeitalter in das eiserne Zeitalter verwandelt.
Just love, real love, pure love. God is love, just love, real love, pure.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die vierte Folge aus dem Buch Dharma Vahini, die göttliche Ordnung, von Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich. Durch die Sendung führte Dagmar Oelkers, Produktion und Text Inge Sadai. Mögen Bhagavans Liebe und Segen Sie alle begleiten. Om Sai Ram.
God is love, just love, real love. pure love.
Love is good.
God is love.
Love is good.
Just love.
Love is good.
Real love.
Love is good.
Pure love.
Love is good.
God is love. Just love. God is love, just love, real love, pure love. God is love, just love, real love.